Es ist Zeit, dass wir unsere Leser mit einem anderen Sohne des Herrn Preis bekannt machen. Der Fabrikant hatte drei Söhne. Den jüngsten Julius kennen wir schon durch seine Abenteuer auf der Besitzung des Baron d'Angout. Den ältesten, Daniel, den Philosophen, wie er gewöhnlich in der Familie genannt wurde, verwahren wir uns für spätere Zeiten auf. Der dritte, von dem wir jetzt erzählen wollen, heißt August. August mochte 25 Jahre alt sein. Sein Äußeres war weder schön noch hässlich. Das blonde Haar, das regelmäßige, aber ausdruckslose Gesicht, die graublauen Augen, in denen selten eine große Lebendigkeit aufblitzte, seine einfachen Manieren und die schlichte, in Schnitt und Farbe stets gleichbleibende Kleidung. Alles machte ihn zu einem Menschen, der bei niemandem einen unangenehmen Eindruck zurückließ, der aber auch die Aufmerksamkeit keines einzigen fesseln konnte, den man ebenso schnell vergaß, als man ihn gleichgültig betrachtet hatte. Fast ohne Freunde in einer Stadt, wo seine Familie zu den angesehensten gehörte, wo ihn jeder kannte, führte er ein sehr stilles, zurückgezogenes Leben. Selten mischte er sich in Gesellschaft, und wenn dies doch von Zeit zu Zeit einmal geschah, so hielt er sich so fern von dem größeren Haufen, von der allgemeinen Konversation, dass man ihn kaum bemerkte, dass es für andere gerade so gut war, als wäre er gar nicht da gewesen. Da er an nichts, was um ihn vorging, Anteil zu nehmen schien, da er weder in Worten noch in Mienen seine Freude oder seinen Verdruss zu erkennen gab und in seinem Benehmen stets so derselbe blieb, dass man ihn mehr aus Stein und Wasser als aus Fleisch und Blut zusammengesetzt halten musste, so bekümmerte sich bald auch niemand mehr um ihn, und wenn doch bisweilen unter den Freunden seines Vaters oder seiner Brüder einmal die Rede auf ihn kam, so meinte man bald von der einen Seite, dass er ein wenig borniert und blöde sei, bald von der anderen, dass ihn der Eifer für das Geschäft des Vaters so sehr absorbiere, dass er auf einem anderen Felde eben nichts mehr wert sei. Beide Teile mochten in etwa recht haben. Borniert war August von der Weise, dass es ihm unmöglich war, von der anderen irgendeine Meinung, eine Ansicht verständlich und entschieden auszusprechen. Daher denn auch seine Blödigkeit, seine Scheu davor, je einmal einen Versuch in dieser Beziehung zu machen. Was seine Tätigkeit in dem Geschäft des Vaters anging, so beurteilte man ihn hierin ziemlich richtig, denn August arbeitete so fleißig und gewissenhaft, dass ihm nicht viel Zeit übrig blieb, sich gesellschaftlich auszubilden. Wie Julius von seinem Vater den Auftrag hatte, sich mit den Arbeiten des Comptoirs zu beschäftigen, so war August dazu bestimmt, die Aufsicht über die Fabrik zu führen, die Spinn- und Webe- und Färbemuster zu kontrollieren, Arbeiter zu engagieren und zu verabschieden und den Buchhalter und Kassierer im Auszahlen der Löhne zu unterstützen. Und ebenso sehr, wie Julius seine Posten vernachlässigte und einen unwiderstehlichen Hang in sich fühlte, den Gentleman zu spielen, ebenso ausschließlich und unermüdlich beschäftigte sich August mit dem, was ihm der Vater übertragen hatte. Schon viel früher, als sich die Arbeiter am Morgen einfanden, wandelte er durch den Garten um die Fabrik, gerade als hätte er sich erst jedes Mal wieder ganz mit seinem Terrain bekannt machen müssen, ehe er die Hand zu neuer Arbeit erhob. Hatte endlich die Uhr der Fabrik geschlagen und begann im Hintergrund dieses Gebäudes das dumpfe Spektakel der Maschinen, das Brausen der Kessel, das Dampfen und Glühen der Essen, da war er auch an Ort und Stelle schreibend, rechnend, kontrollierend, Befehle erteilend, und alles geschah so ruhig, mit so viel Gelassenheit und Präzision, dass er gewöhnlich in derselben Zeit mehr ausrichtete als drei andere. So wie die Mittagsstunde geläutet hatte, ließ er zugleich mit allen Arbeitern die Hände sinken und eilte hinüber in die Wohnung seines Vaters, wo er gewöhnlich etwas früher aß als alle anderen, denn August hatte einen vortrefflichen Appetit, aber er trank nie Wein dabei, nur Wasser. Gleich nach dem Essen stand er wieder in Reihe und Glied und hörte erst mit seiner Arbeit auf, wenn der Abend dem ganzen Geschäft ein Ende gemacht hatte. Seine Aufmerksamkeit ging sogar so weit, dass er noch einmal das ganze Etablissement durchwanderte, wenn schon alles zur Ruhe war. Eine Gewohnheit, die er sich bei den guten Nachtwächtern der Fabrik wohl hätte ersparen können. Man musste gestehen, August war das Muster eines jungen Fabrikanten, schlicht, einfach, geschickt in seiner Weise, tätig, ernst, umsichtig und überlegend. Man hätte sagen sollen, der alte Preis müsste seinen Sohn als einen wahren Schatz verehren. Die Arbeiter, denen er zwar sehr entschieden, aber nie barsch entgegentrat, müssten ihn achten und lieben, und die ganze übrige Gesellschaft würde ihn als einen Mann anerkannt haben, der seiner Klasse Ehre machte. Wie wir aber bereits bemerkt haben, begnügte man sich damit, ihn blöde, borniert und ungenießbar zu nennen, denn der Ort, wo August lebte, war keineswegs ein rein Industrieller, wo die Herren Fabrikanten schon ein solches Übergewicht allein hatten, dass ihr Benehmen den Ton in der Gesellschaft angab. Ein deutscher Industrieller hat zwischen seinen gelehrten Landsleuten noch keineswegs die Stellung erobert, welche sich zum Beispiel der Bolton, Birmingham oder Manchester Man in seinem Hause zu sichern wusste. Die Damenwelt der Gesellschaft war nicht günstiger für ihn gestimmt wie die Kreise der Gelehrten und Beamten. Außer, dass er von mancher lächelnden Schönheit borniert gescholten wurde, ärgerte man sich noch darüber, dass er nie in seinem Leben eine Spur von Galanterie gezeigt hatte. Es ist, als wenn dem jungen Manne ein Stock im Rücken säße, als wenn ihm Blei auf der Zunge läge, als wäre Eis in seinem Herz, hatte manche heiratslustige Jungfrau bemerkt, und die Frau Mutter konnte nicht umhin zu bemerken, dass es doppelt traurig sei, dass der junge Preis doch seinerzeit ein vermögender Mann werde.